Ogun McKenna. Ogun und der enträtselte Tod. 16. Die welttragende Schildkröte. Es ist nicht so, dass du frei von Angst sein musst. In dem Moment, wo du versuchst, dich von der Angst zu befreien, erzeugst du einen Widerstand gegen die Angst. Notwendiger als vor ihr wegzurennen, sie zu kontrollieren, sie zu unterdrücken oder jede andere Art von Widerstand zu leisten, ist es, die Angst zu verstehen. Das bedeutet, sie dir anzusehen, etwas über sie zu lernen, mit ihr in Kontakt zu kommen. Jiddu Krishnamurti. Ogun saß mit einer Tasse Tee am Küchenfenster und schaute hinaus. Es war ein kühler Morgen. Er hatte eine kurze Runde durch den Garten gedreht und dabei festgestellt, dass es nachts noch gefroren hatte. Inzwischen allerdings zeigte das Thermometer 2 Grad plus. Trotzdem konnte sich die Sonne gegen den Nebel nicht richtig durchsetzen. Es war sehr diesig. Die Geistesschulung hatte ihn gut in den Tag gebracht und Ogun fühlte sich entspannt und unternehmungslustig. Gesine würde heute alleine in Parmen ermitteln. Also hatte er erstmal frei. Er würde einfach mit seiner Tasse Tee hier sitzen bleiben und schauen, welchen Auftrag das Universum heute für ihn hatte. Ogun dachte an den Satz aus der Lektion 76 des Kurses. Heute weise ich alle törichten magischen Überzeugungen von mir und halte meinen Geist in stiller Bereitschaft offen, die Stimme zu hören, welche von der Wahrheit spricht. Zwei Elstern jagten sich unter lautem Getöse durch die Baumwipfel. Manchen im Dorf waren die Elstern zu laut, aber Ogun liebte sie. Er liebte ihren wachen Geist und ihre scharfen Augen. Nach einer ganzen Weile der Stille fiel ihm irgendwie der alte Fritz ein. Alter Fritz, dachte er, woran erinnerte ihn dies? An Kartoffeln? Nein, halt, jetzt fiel es ihm wieder ein. Er hatte bei Gerhard Schwab eine Einladung zu einem Treffen der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde gefunden. Und auf dieser Einladung hatte eine Handynummer gestanden. Es wäre doch interessant, einmal dort anzurufen, dachte Ogun. Er holte sein Notizbuch und schaltete sein Handy ein. Richtig, hier hatte er die Nummer notiert unter dem Stichwort Alter Fritz Einladung. Er wählte die Nummer und wartete. Nach einer Weile meldete sich eine Männerstimme. Obst hier. Hallo, sagte Ogun. Ja, Obst hier. Klaus Obst. Obst wie Apfel, antwortete die Stimme. Oh ja, Ogun McKenna hier. Entschuldigen Sie, ich war einen Moment überrascht wegen Ihres Nachnamens. Macht nix, das sind viele. Worum geht es? Mein Name ist Ogun McKenna. Ich habe Ihre Telefonnummer auf einer Einladung der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde zu einem Treffen im alten Fritz gefunden. Auf dieser Einladung hatte Gerhard Schwab Ihre Telefonnummer notiert. Sagt Ihnen der Name Gerhard Schwab etwas? Natürlich, Gerhard. Gerhard hatte mich mit seinem netten Freund hier besucht. Aha, dachte Ogun, netter Freund. Das klang interessant. Herr Obst, könnten wir uns vielleicht persönlich treffen? Vielleicht sogar im alten Fritz? Ich könnte heute dort vorbeikommen. Der alte Fritz ist leider dem Corona-Wahnsinn zum Opfer gefallen. Ich meine natürlich nicht den alten Fritz, sondern die Gaststätte. Aber dem alten Fritz hätte dieser Unsinn auch nicht gefallen. Aber worum geht es denn? Ich bin privater Ermittler und hätte einige Fragen. Privater Ermittler? Geht es um einen Kriminalfall? War Gerhard in einen Kriminalfall verwickelt? Ogun überlegte eine Weile und sagte dann, Kriminal nicht unbedingt. Wissen Sie, es geht wie immer um das Du, das Ich, die äußere Welt und Gott und so weiter. Hört sich spannend an, Herr McKenna. Natürlich können Sie vorbeikommen, aber ich bin nicht mehr in Berlin. Ich hatte dort eine Abteilung des Naturkundemuseums geleitet, aber ich bin inzwischen in Rente und wohne in Templin in der Uckermark. Umso besser, sagte Ogun, das ist für mich viel näher. In einer guten Stunde kann ich da sein. Wär Ihnen das recht? Ja sicher, Bahnhofstraße 22, leicht zu finden, gegenüber dem Friedhof. In der Nähe der Bushaltestelle am Kanal. Ein zweistöckiges, gelbes Haus. Gehen Sie um das Haus herum und klopfen Sie hinten an dem Anbau. Da bin ich bei meinen Schildkröten. Gut, sagte Ogun. Dann bis gleich. Ogun parkte seinen Roller direkt an der Bushaltestelle am Kanal. Die Bahnhofsstraße war eine zweispurige Straße mit sehr breiten Bürgersteigen und schönen altem Baumbestand. Ogun stellte seinen Roller zwischen zwei Bäume. Dann ging er ein paar Schritte und richtig, hier war der Friedhof. Das gelbe Haus dort gegenüber musste es sein. In einiger Entfernung war eines der Templiner Stadttore zu sehen. Dies müsste das Berliner Tor sein, wenn Ogun sich recht erinnerte. Er war die komplette Stadtmauer im letzten Jahr abgegangen. Templin war stolz darauf, über eine geschlossene Stadtmauer zu verfügen. Die Angst ist das Thema, dachte Ogun. Und wir erwarten den Feind natürlich immer von außen. Es braucht eine Weile, bis wir verstehen, dass der Feind im Inneren ist, in unserem Geist. Es ist das Denksystem, welches wir benutzen. Und die Angst, die wir nach außen projizieren, tritt uns dann als äußerer Angriff gegenüber. Angst zeigt uns immer, dass wir das Ego-Denksystem gewählt haben. Oder, dachte Ogun, wie es in Lektion 48 heißt, die Anwesenheit von Angst ist ein sicheres Zeichen, dass du auf deine eigene Stärke vertraust. Das Bewusstsein, dass es nichts zu fürchten gibt, zeigt, dass du dich irgendwo in deinem Geist, wenn auch nicht notwendigerweise an einem Ort, den du jetzt schon wieder erkennst, an Gott erinnert hast und erlaubt hast, dass seine Stärke den Platz deiner Schwäche einnimmt. In dem Augenblick, in dem du dazu bereit bist, gibt es in der Tat nichts zu fürchten. Ogun überquerte die Straße und stand vor einem schönen, zweistöckigen Gebäude, welches in einem hellen Gelb gestrichen war. Unter allen Fenstern befanden sich schöne Stuckarbeiten, die Blumen darstellten. Über der zweiflügeligen Haustür, die genau in der Mitte war, befand sich ein wunderschöner Balkon mit einem schmiedeeisernen Geländer. Ogun ging um das Haus herum und stand auf einem kleinen Innenhof. Ein flaches Gebäude, genauso lang wie das Haus, lag direkt vor ihm. Ogun ging zur Tür und klopfte kräftig. Er hörte eine Stimme, ich komme gleich, rufen, aber es dauerte noch eine ganze Weile. Dann öffnete Herr Obst die Tür und sagte, kommen Sie herein, Herr McKenna. Sie schüttelten sich die Hände und Ogun bemerkte, dass die Hände von Herrn Obst nass waren. Entschuldigung, ich bin gerade beim Filterwechsel für das Aquarium. Kommen Sie doch durch. Herr Obst war ein älterer Herr, klein, sehr drahtig und trug einen grauen Kittel, so wie ihn zum Beispiel Hausmeister gerne tragen. Herr Obst ging voran und führte ihn in einen langgestreckten Raum. »Nehmen Sie doch bitte Platz«, sagte er dann und deutete auf einen kleinen runden Tisch mit zwei Stühlen, auf dem zwei Tassen und eine Teekanne standen. »Ich muss das hier eben noch zu Ende bringen. Setzen Sie sich bitte.« Ogun setzte sich und ließ den Raum auf sich wirken. Der Raum war sehr warm und feucht. Die Temperatur musste über 20 Grad sein, so dass Ogun schnell seine warme Jacke auszog. Der Raum bestand hauptsächlich aus zwei großen Aquarienlandschaften, wobei jede etwa 4 Meter lang war. In jeder gab es jeweils einen großen Wasserteil und einen Landteil. Der Landteil war mit vielen Pflanzen begrünt. Auch von der Decke hingen viele Hängepflanzen. Starke Tageslichtleuchten sorgten für ein helles Licht und auch einige Wärmeplätze. Auf diesen Wärmeplätzen tummelten sich Wasserschildkröten. Vor den Becken gab es einen Bereich für die Technik und hier schraubte er Obst an einem großen Aquarienfilter. Währenddessen redete er weiter. War denn etwas mit dem Tod von Gerhard nicht in Ordnung? Ich war doch auf der Beerdigung, da schien noch alles ganz normal. Nein, nein, alles in Ordnung soweit, sagte Ogun. Gerhards Tante Gesine Schwab hat mich nur gebeten, zusammen mit ihr die letzten Jahre von Gerhard ein wenig zu rekonstruieren, verstehen Sie? Ich würde es eher eine Vermittlung als eine Ermittlung nennen. Herr Obst nickte und drehte die großen Flügelschrauben am Kopf des Filters fest zu. Dann legte er einen Absperrhahn um und der Filter begann leise zu brummen. »So, jetzt läuft er wieder«, sagte Herr Obst, trocknete sich die Hände an einem Handtuch ab und setzte sich zu Ogun. Gerhard war langjähriges Mitglied unserer Gesellschaft. Er war genau wie ich fasziniert von Schildkröten. Wir haben sogar mal vor vielen Jahren eine gemeinsame kleine Expedition nach Griechenland gemacht, um die griechische Landschildkröte zu beobachten. Gerhard war sehr belesen und ein kluger Mann. Ich habe mich immer sehr gerne mit ihm unterhalten. Es waren immer besondere Stunden und die Themen war, wie sagten Sie doch so schön am Telefon? Dass du, dass ich, die äußere Welt und Gott. Ich interessiere mich sehr für diese Themen. Und vielleicht haben Schildkröten irgendwie damit zu tun, denn es sind ja sehr langlebige und vielleicht auch weise Tiere. Es gibt ja sogar die Idee, dass die Welt auf dem Rücken einer Schildkröte ruht. Es taucht in einigen Mythen auf, wie Sie vielleicht wissen. Ja, sagte Ogun, ich glaube, der Ursprung dieser Idee liegt in Indien. Ja, sagte Herr Obst. Irgendwie kam das Bild dann nach Europa. Ich erinnere mich, in Paris einen Brunnen gesehen zu haben, wo die Welt von verschiedenen Schildkröten getragen wird. Wie auch immer, ich glaube, es war Johann Gottfried Herder, den ich sehr schätze, der zuerst die Frage stellte, wovon diese Schildkröte denn getragen würde. Ogun lachte und sagte dann natürlich von einer weiteren Schildkröte. Ja, nun, sagte Herr Obst, aber das ist doch irgendwie unbefriedigend, oder nicht? Das ist es auf alle Fälle, sagte Ogun. Sagt Ihnen der Begriff Münchhausens Trilemma oder Agrippas Trilemma irgendetwas? Nein, sagte Herr Obst, erzählen Sie. Nun, es ist die Idee, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, wie Münchhausen es beschrieben hat. Wenn Sie ein Anfang und ein Ende des Universums oder der Welt annehmen, brauchen Sie eine erste Ursache, richtig? Herr Obst nickte. Gut, bleiben wir beim Bild der welttragenden Schildkröte. Diese Möglichkeit nennt man den infinitiven Regress oder den unendlichen Rückgriff. Es folgt einfach Schildkröte auf Schildkröte, verstehen Sie? Wieder nickte Herr Obst. Gut, die zweite Möglichkeit ist der sogenannte Zirkelschluss. Gott hat die Welt erschaffen, weil es in der Bibel steht. Und was in der Bibel steht, muss wahr sein, weil es Gottes Wort ist. Hier wird die Vorannahme, die Prämisse, einfach mit der Schlussfolgerung, der Conclusio, im Zirkel verbunden, so dass sie sich scheinbar selber beweisen sollen. Dies soll nach Logik aussehen, ist aber natürlich keine. Oder als dritte Lösung, der Prozess der Wahrheitsfindung wird einfach abgebrochen und als Begründung wird ein Dogma eingesetzt. Zum Beispiel können wir das Dogma verkünden, dass die erste Schildkröte aus einem goldenen Ei geschlüpft ist. Oder wenn Sie ein wissenschaftliches Dogma nehmen wollen, dann ist es der Urknall. Es hat geknallt und dann war eine materielle Welt da. Voilà, eine magische Lösung. Was wäre, sagte Herr Obst langsam, wenn ich mit allen diesen Lösungen nicht zufrieden bin? Herzlichen Glückwunsch, sagte Ogo, und dann fangen Sie selber an zu denken. All diese Scheinlösungen sind Lösungen, die keinen wachen Geist zufriedenstellen und lediglich dazu benutzt werden können, Massen zu steuern. Wenn Sie weiterdenken, können Sie nach der Annahme Ausschau halten, die zum einen am wenigsten Widersprüche verursacht und zum anderen mit Ihrer Erfahrung übereinstimmt. Nehmen wir wieder als Beispiel diese Welt oder das Universum. Gehen wir jetzt von der Annahme aus, dass diese Welt oder das Universum nur da ist, wenn sie in unserem Bewusstsein erscheint und dass es selbstverständlich keine materielle Welt gibt, sondern diese Welt ist ein Objekt in unserem Bewusstsein. Und zwar nur dann, wenn wir dieses Bewusstsein aufspalten in ein Subjekt, das beobachtet, und ein Objekt, das beobachtet wird. Können Sie mir folgen? Absolut. Machen Sie weiter. Bewusstsein hat keinen Anfang und kein Ende. Das ist unsere alltägliche Erfahrung. Wenn wir morgens wach werden, entsteht das Gefühl von Ich Bin. Das unbestimmte Gefühl von Existenz. Niemand kann das bestreiten. Dieses Gefühl scheint sich durch bestimmte Konzepte, die wir gelernt haben, in eine Person zu verdichten. Wenn ich wach werde, weiß ich im gleichen Moment, dass ich geschlafen habe. Dies kann ich nur wissen, weil mein Bewusstsein, wenn auch ohne Inhalt, im Schlaf ebenfalls anwesend ist. Wir haben also Bewusstsein ohne Inhalt und Bewusstsein mit Inhalt. Das heißt, Bewusstsein ist ein Kontinuum ohne Anfang und Ende. Uff, sagte Herr Obst, darüber muss ich eine Weile nachdenken. Sie sind genau wie Gerhard. Das nehme ich mal als Kompliment, lachte Ogun. Aber, sagte Herr Obst und hob einen Finger, wie kommt es, dass wir zu derart unlogischen und lächerlichen Behauptungen wie in dem Münchhausen-Trilemma Zuflucht nehmen? Angst, sagte Ogun, es ist immer die Angst. Diese Welt wird von der Angst regiert. Die letzten Jahre haben es eindrucksvoll gezeigt. War es die Krankheit Corona, die schlimm war, oder war es die Angst vor der Krankheit? Herr Obst nickte langsam. Es war sicherlich die Angst vor der Krankheit, die viele zu einer nicht risikolosen Impfung getrieben hat. Die Angst ist Mayas Zepter. Aya nennen die Inder die Illusionswelt, die darauf beruht, ein geeintes Bewusstsein in Subjekt und Objekt zu spalten. Und hier ist der springende Punkt. Wenn wir vor unserer Angst nicht davonlaufen, sondern sie uns anschauen, können wir feststellen, dass eine Spaltung in Subjekt und Objekt gar nicht möglich ist. Bewusstsein kann nicht gespalten werden, da Subjekt und Objekt aus dem gleichen Bewusstsein bestehen. Also ist Angst etwas, was keinerlei Ursache hat. Und wenn wir dies erkennen, verschwindet die Angst wie eine Fata Morgana. Angst ist eine Fehldeutung der Wahrnehmung. Ich erinnere mich dunkel, sagte Herr Obst, dass Gerhard etwas Ähnliches gesagt hat, als er das letzte Mal hier war. Dies würde aber heißen, dass wir selbst für die Korrektur der Angst zuständig sind? Genau das ist der Punkt, sagte Ogun. Dann holte er aus seinem Rucksack den Kurs, blätterte und las laut vor. Die Berichtigung der Angst ist eure Verantwortung. Wenn ihr um Befreiung von Angst bittet, unterstellt ihr, dass dem nicht so ist. Ihr solltet stattdessen lieber bezüglich jener Umstände um Hilfe bitten, die die Angst verursacht haben. Diese Umstände haben immer mit der Bereitschaft zu tun, im Geist getrennt zu sein. Auf dieser Ebene könnt ihr etwas dafür. »Was ist das für ein Buch?«, fragte Herr Obst. »Das ist ein Kurs in Wundern«, sagte Ogun, »ein spirituelles Werk von großer Tiefe.« Herr Obst holte einen Zettel und sagte, »schreiben Sie mir das mal auf. Könnte sein, dass ich mich, außer für meine Schildkröten, in meiner Rente dafür interessieren könnte. Ich hätte da noch einige Ermittlungsfragen, sagte Ogun. Schießen Sie los. Wann und mit wem war Gerhard das letzte Mal bei Ihnen und war es hier in diesem Raum? Ja, hier in diesem Raum. Sie haben mich besucht, Gerhard und Wim. Es muss ein knappes Jahr her sein. Wim, und weiter weiß ich nicht, hatte einen starken holländischen Akzent. Er ist ein ausgezeichneter Zeichner und Maler, wissen Sie, und er wollte hier Schildkröten malen und studieren, da er Schildkrötenbilder malen wollte. Diese Skizze da oben ist von ihm. Er hat sie mir geschenkt. Herr Obst deutete auf ein Bild, welches an der Wand über dem Tisch hing. Gerhard und er waren sehr vertraut miteinander. Sie meinen, fragte Ogun, Sie waren ein Paar? Herr Obst machte eine hilflose Geste und sagte, Herr McKenna, ich kenne mich mit Schildkröten aus, nicht mit Menschen. Ogun lachte und fragte, worüber haben Sie gesprochen? Nun, über diese Themen wie mit Ihnen gerade. Gerhard sprach in den letzten Jahren ständig von diesen Sachen, Leben und Tod und so weiter. Außerdem machte er einige Andeutungen, dass seine Uhr irgendwie ablaufen würde. Das Ganze tat seiner blendenden Laune allerdings keinerlei Abbruch, deshalb habe ich auch nicht weiter nachgefragt. Ogun nickte, verstehe. Es war einfach ein wunderbarer Nachmittag und Wim hat die ganze Zeit gezeichnet. Er wohnt, soweit ich es verstanden habe, irgendwo auf einer Insel in Holland. Danke, sagte Ogun. Züchten Sie auch Schildkröten? Ja, sagte Herr Obst begeistert. Ich beschäftige mich mit der Nachzucht dieser beiden Spezies hier. Links sehen Sie die Emis orbicularis, die europäische Sumpfschildkröte. Sie war früher hier verbreitet und gehört in unser Habitat. Deshalb versuchen wir sie rund um die Feldberger Seenlandschaft wieder anzusiedeln. Und hier rechts sehen Sie die Terekai-Schienenschildkröte oder Podocnemis unifilis. Sie hat diese wunderbare gelb gepunktete Zeichnung am Kopf und stammt aus dem Orinoco-Gebiet. Ich züchte sie schon lange nach und gebe sie an Zoos weiter. Ich habe mich schon als junger Mann in sie verliebt, wissen Sie? Ogun nickte und hockte sich dann vor die Scheibe. Eine große Schildkröte mit gelb gepunktetem Kopf schwebte majestätisch durch das Wasser. Aus klugen Augen schaute sie Ogun intensiv an. »Oh ja«, sagte Ogun, »das verstehe ich, dass man sich schnell in sie verlieben kann.«